Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Er war viele Jahre im Deutschen Bundestag, fast genauso lange Bundesarbeitsminister, schreibt Bücher, zwischendurch Kabarett gemacht und ist immer für klare Worte gut. Heute unser Gast in SWR 1 Leute, Norbert Blüm. Schönen guten Tag, Herr Blüm.
Ich grüße Sie ebenso.
Sie mussten sich furchtbar aufregen und haben gleich ein Buch drüber geschrieben. Aber Herr Blüm, mal ganz im Ernst, wenn Sie über alles, worüber Sie sich aufregen, ein Buch schreiben würden, dann wäre das Bücherregal schnell voll,
oder? Dann wäre das Bücherregal schnell voll. Aber die Aufregungen sind auch unterschiedlich. Manchmal verwehen sie und manchmal muss man sie am Leben erhalten, um was zu verändern. Manchmal muss man sie geradezu pflegen. Und ja, pflegen, damit man Kraft hat, gegen Übermacht anzugehen. Und es handelt sich bei der dritten Gewalt um eine geschlossene Gesellschaft. Da hast du es schon schwer, gegen anzugehen. Und wenn ich habe ja viele Leute gesprochen, bevor ich das Buch geschrieben habe, ich mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Du glaubst es ja gar nicht, was es für Verachtung, wenig Anerkennung gibt. Und wehe, du tust die heiligen Richter angreifen. Da hast du es allerdings schwer, wieder einen Boden unter den Füßen zu finden. Und das Buch ist ja kaum draußen. Ich werde von Briefen überschwemmt. Wenn nur 10% stimmt, da kannst du resignativ werden.
Jetzt müssen wir das mal klar machen, weil noch nicht jeder das Buch gelesen hat. Das heißt Einspruch und wendet sich gegen die Willkür an deutschen Gerichten. Also sie gehen mit der dritten Gewalt ins Gericht sozusagen. Eine Polemik haben Sie selber freiwillig drunter geschrieben. Muss man polemisieren, um heute überhaupt noch gehört zu werden?
Nein, ich wollte damit sagen, ich schreibe hier kein Buch für wissenschaftliche Untersuchungen, sondern ich gebe meiner Empörung freien Lauf. Und ich gebe zu, dass ich sogar jemand bin, der in Sachen Justiz ein Dilettant ist. Ich bin nämlich kein gelernter Rechtsanwalt. Ich habe nicht Jura studiert. Aber vielleicht ist es sogar ein Vorteil. Es könnte sein, dass die Profis vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Und deshalb, Gerechtigkeit ist so kompliziert nicht. Die Menschen haben jedenfalls ein fast angeborenes Gefühl für Verachtung, für Unterdrückung, für Ungerechtigkeit. Und in dem ganzen Wust von klugen Leuten muss man Acht geben, dass der Mensch nicht vergessen wird. Und für den rede ich, für die, die sich nicht selber wehren können.
Sie möchten mit dem Buch ein Stück helfen, die Welt in Deutschland zu verbessern, oder?
Ich bekenne mich dazu, ich will die Welt verbessern. Ich bekenne mich dem fast kindlichen Anspruch. Ich finde mich nicht ab mit einer altersweisen Resignation. Ich glaube, dass man die Welt nicht ins Paradies befördern kann, das weiß ich auch. Aber ein bisschen besser. Und da müssen viele mitmachen. Allein schaffe ich das nicht. Ich bin weder der David noch der liebe Gott. Das muss schon. Das ist ja der Vorteil, dass man in einer Demokratie durch öffentliche Meinung viel erreichen kann. Und vielleicht ist das Geheimnis der Arroganz der dritten Gewalt, dass sie eigentlich der öffentlichen Meinung nicht ausgesetzt ist, dass die im Staat ist. Vielleicht haben wir schon viel gewonnen, wenn Richter mal ihre Urteile begründen müssen, und zwar öffentlich begründen tun sie rechtlich. Aber sich der öffentlichen Diskussion stellen, das ist aber heute ein Majestätsbeleidigung. Man muss so vorsichtig sein, dass nicht wegen Rechtsbeugung angeklagt wird. Ich meine, dieser Götzl da, NSU-Prozess, das ist so ein Musterbeispiel. Prinzessin auf der Erbse ist ein Dick heute dagegen. Da hat er die Stühle da im Zuschauerraum so verteilt, dass kein Türke da war. Ich meine, jeder, der etwas davon versteht, hält das für unmöglich. Öffentliche Kritik, selbst das Bundesverfassungsgericht muss anschauen, da hat er gesagt, noch unwahrscheinlich einen unvergleichbaren Druck war er in der deutschen Rechtsgeschichte ausgesetzt. Hat der Mann schon mal was von 1000 Jahren Nazi gehört, was in der deutschen Rechtsgeschichte alle los war? Da setzt der Herr Richter sich hin und meint, er wäre der liebe Gott. Ich meine, die müssen mal runtergeholt werden vom Thron. Fürs Runterholen von dem hohen Rössern. Ja.
Herr Blüm, wir müssen gleich das, genau wie Sie es jetzt in dem einen Beispiel gemacht haben, konkretisieren. Ja. Sonst sieht das so wie ein Pauschalurteil aus. Ja. Und wir dachten irgendwie, unser Rechtsstaat ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Machen wir gleich etwas ausführlicher.
Ja, okay.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Einspruch, hat er gesagt und dann auch geschrieben, liegt jetzt als Buch vor. Wieder die Willkür an deutschen Gerichten. Norbert Blüm hat sich aufgeregt und er hat sich so aufgeregt, dass er auch was ändern möchte, wie so oft auch in seinem früheren politischen Leben. Und herausgekommen ist eine Polemik. Ich dachte immer, auch wenn es Fehlurteile gibt, wie überall, weil der Mensch halt Fehler macht, dass wir doch noch in einem einigermaßen gesicherten Rechtsstaat leben. Wenn man sie hört, dann denkt man, es ist alles ganz schlimm hier an deutschen Gerichten.
Ja, ich glaube, dass es weniger am Recht liegt, an dem geschriebenen Gesetz. Ich glaube schon, dass unsere Verfassung, das Grundgesetz, die beste Verfassung ist, die Deutschland je hatte. Ich meine, der schöne Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was anderes ist, was auf gedrucktem Papier steht und wie es gehandhabt wird. Und da haben wir es mit einer Arroganz der Rechtspflege zu tun.
Sind das nicht Einzelfälle?
Das habe ich auch am Anfang gedacht. Nur wenn viele Einzelfälle zusammenkommen, kann es die Mehrheit werden. Aber ich will ausdrücklich sagen, man darf natürlich nie, auch in diesem Falle, alle über einen Kamm scheren. Es gibt immer noch Richter, will ich ausdrücklich sagen, vor denen ich meinen Hut ziehe, vor denen ich Respekt habe. Es gibt immer noch Rechtsanwälte, die dem Recht dienen. Aber die Sitten sind verlottet. Und da brauche ich mir nur mal das Repräsentationspersonal der Anwälte anzusehen. Der Vorsitzende der Ethikkommission, Herr Rechtsanwalt Dr. Michael Grenzler, Freiburg, dort auch Präsident der Kammer, damit wir da nicht so theoretisch reden, der hat den klassischen Satz gesprochen, erlaubt ist, was nicht verboten ist. Da bin ich ganz anderer Meinung. Es gibt Sachen, die macht man nicht, auch wenn sie nicht verboten sind. Anstand, Fairness, das steht in keinem Gesetz. Wenn nur noch das Gesetz gilt, dann müssen wir alles mit Paragraphen zunageln. Das ist aber nicht der Staat.
Aber die dritte Gewalt ist nur für das zuständig, was in den Gesetzen steht. Ja. Die können sich doch nicht anmaßen, ich finde, es gehört sich nicht und damit ihr Urteil fällen. Vielleicht gehört sich für die ganz was anderes nicht als für sie.
Ja, ich will mal nur bleiben bei dem Beispiel Grenzler damit oder das auch. Der, kann ich aus nächster Nähe studiert, der handhabt das Mandat, wie ein Jongleur mit den Bällen umgeht. Manchmal hat er das Mandat, nämlich wenn das Gericht, wenn er was vom Gericht will, dann hat er Ansprüche, hat Vertritte ein. Wenn das Gericht etwas von seinem Mandanten will, der beispielsweise in Russland ist, da legt er das Mandat nieder und sagt, ja, sehen Sie mal zu, wie Sie das Urteil in Moskau zustellen. Mit anderen Worten, selbst wenn du Recht hast, bekommst du das Recht nicht, weil der Herr Rechtsanwalt Grenzler streikt. Und das, da brauche ich nicht ein Studium von Jurisprudenz. Der verhindert, dass die Gegenpartei zu ihrem Recht kommt. Und das kann nicht rechtens sein.
Wir müssen dann über ein paar konkrete Einzelfälle reden. Meine Harry Wörz und Gusten Mollatz haben jetzt Schlagzeilen gemacht, es waren Fehlurteile. Würden Sie sagen, das liegt am Prinzip oder hat dann nicht einfach nur einer versagt?
Na, richtig ist, es gibt wahrscheinlich keine perfekte Gesellschaft, kein perfekter Staat. Aber muss man die Urteile oder wie das zustande kam? Ich meine, der Mollatz, das kam unter anderem zustande, dass seine Eingaben einfach liegen gelassen wurden. Erledigung durch Nichtbearbeitung kann doch wohl nicht im Sinne des Rechtsstaats sein. Oder wenn das Gericht sich korrigieren muss, ja, im Falle Würz, bis die mal zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich meine, dass Menschen Fehler machen, aber der muss doch wenigstens das Bewusstsein haben, dass er Fehler machen kann und dass er möglicherweise einen Fehler gemacht hat und den Fehler korrigiert. Aber im Sinne von Rechthaberei wird da gemauert. Gutachter treten auf, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Wenn ich mein Auto zum TÜV bringe, da kommt ein Ingenieur und prüft, ob es rostig ist. Ja. Bei Sorgerechtsverhandlungen, wo es darum geht, um das Schicksal von Kindern, ob die zum Mutter oder zu Vater kommen, da treten junge Sachverständige auf, von keiner Lebenserfahrung berührt, keine Erfahrung, keine Prüfung und entscheiden über das Schicksal von Leuten.
Eigentlich sollten die das auch mal gelernt haben. Über Gutachter können wir gleich noch reden und zwei konkrete Fälle möchte ich auch noch ansprechen. Ja. Der eine heißt Hoeneß, der andere Ecclestone.
Ja.
Es ist nicht nur etwas, sondern vieles faul an deutschen Gerichten bei der dritten Gewalt, hat Norbert Blüm gemeint feststellen zu müssen und hat einige Fälle gesammelt und die in seinem Buch Einspruch, wieder die Willkür an deutschen Gerichten veröffentlicht. Sie haben schon gesagt, nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch in der dritten Gewalt Sonne und solche, wie auch in der Politik oder auch in den Medien. Oder
wie überall. Nur der Unterschied zwischen Politik und vor Gericht besteht darin, dass du in der Politik, ich weiß, von was ich spreche, immer der öffentlichen Meinung, der Kritik ausgesetzt bist, was auch sehr heilsam ist. Das macht dich, ich weiß auch von...
Manchmal mehr, manchmal weniger.
Ja, aber wenn ich mir das erlaubt hätte, was mancher Richter, mancher Rechtsanwalt sich erlaubt, ich hätte alle 8 Tage einen Untersuchungsausschuss am Hals gehabt. Aber vor Gericht, ich selber muss bekennen, habe die Gerichte immer als etwas ganz anderes betrachtet. Ich habe immer gedacht, das sind Menschen, die über alle Zweifel erhaben sind. Ich habe mich in Gerichtssälen immer benommen wie ein Gläubiger, der aufschaut zum Altar, wenn die da eingezogen sind. Ich war zweimal vor dem Bundesverfassungsgericht, ein heiliger Schauer ergriff mich, wenn die mit den Talaren da einzogen. Man hat sich erhoben, man hat immer nach oben geblickt. Meine Texte habe ich wie Gebete gesprochen. Wenn ein bisschen hinter die Kulissen ein bisschen anzapfst, ein kleines Loch in den Luftballon, da kommt ja ein Duft entgegen, der nicht erfrischend ist. Insofern bin ich selber ein Bekehrter, nämlich einer, der weiß, dass vorm Gericht viel mehr über Gerechtigkeit entschieden wird, als ich geglaubt habe in der Sozialpolitik. Ich habe immer gedacht, die Schlacht für die kleinen Leute wird in der Sozialpolitik geschlagen, habe ich immer gedacht. Aber wenn du vor Gericht siehst, wie manchmal die, die nicht sprachgewandt sind, die sich nicht verteidigen, wie die behandelt werden, da höre ich vor einem Familiengericht, sagt eine Richterin zu einer Frau, was haben Sie die ganze Zeit gemacht, haben Sie Ihre Fingernägel poliert? Das ist die Sprache des Hohen Gerichtes. Oder wenn ich einen anderen Fall, eine Frau, da geht es um Sorgerechtsprozess. Die Frau ist jetzt ganz konkret weggezogen mit ihrem Kind, weil sie den Schikanen ihres Mannes sich entziehen wollte zu ihrer Mutter. Die Rechtsanwältin hat gesagt, das können Sie machen. Sie hat's gemacht. Das galt als legale Entführung. Da wusste die Rechtsanwältin nichts mehr davon, dass sie vorher ja dazu gesagt hat. Bei der Verhandlung über das Sorgerecht hat die Jugendamtsmitarbeiterin geschwiegen. Die hat nämlich nicht gesagt, dass der Vater mehrfach das Kind oder dass der Vater das Kind auch entführt hatte. Die Frau selber hat den Mund nicht aufbekommen. Die war unter Schockstarre, als die nach der Verhandlung die junge Jugendamtsmitarbeiterin gefragt hat, warum haben Sie das nicht gesagt? Hat die gesagt, ja, ich bin gestern erst aus dem Urlaub gekommen, ich hatte die Akte nicht gelesen. Das ist das hohe Recht, von dem ich da zittern stehe, umgesetzt.
Das kann man dem Gericht doch nicht vorwerfen, wenn diese Jugendamtsmitarbeiterin
Die gehört doch zur Rechtspflege. Das gehört doch zum, dass die Rechtspflege, die Suche nach der Wahrheit, besteht ja nicht nur aus Richtern und Rechtsanwalt, die besteht aus Gutachtern beispielsweise. Der ganze Betrieb, meine ich, muss mal dem Wind der öffentlichen Kritik ausgesetzt werden. Und wehe, du versuchst es. Ich habe mir erzählt, dass eine ganz angesehene Kanzlei, da wollte einer der Rechtsanwälte mal gegen einen Richter des Bundesgerichtshofes was machen. Das hat der Mann mir erzählt. Da hat seine Kanzlei eine ganz angesehene, was Beste vom Besten gesagt. Das machst du nicht. Wir wollen ja vor dem Gericht auch noch Prozesse gewinnen.
Gut, dann weiß man schon, woher der Wind weht. Ich habe gesagt, über einen ganz konkreten, berühmten Fall müssen wir noch sprechen. Ja. Der heißt Bernie Ecclestone.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Norbert Blüm ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, der langjährige Bundesarbeitsminister, der ein neues Buch vorgelegt hat, wo er mit der deutschen Gerichtsbarkeit ins Gericht geht, sozusagen. Er wirft vielen Richtern, Anwälten und auch Staatsanwälten zum Beispiel Arroganz vor und ein falsches Spiel. Da stand ein Bernie Ecclestone in Deutschland vor Gericht. Es ging um Bestechung. Einer der Beteiligten ist wegen Bestechlichkeit bereits verurteilt worden und musste in den Knast. Grybowski heißt er. Gab es da einen Fall von Bestechung, wo nur einer bestochen wurde, aber keiner bestochen hat?
Wie das geht, weiß ich auch nicht. Dass du einen Stich bekommst, aber kein Stecher da ist. Und dabei ist es gar nicht schwer, den, der bestochen hat, zu finden. Es gibt nämlich nur einen, der 44 Millionen an den Grybowski gezahlt hat. Und derselbe Richter, der den Grybowski ins Gefängnis steckt, 8 Jahre, ist bei dem Ecclestone machtlos. Der zahlt 100 Millionen Dollar und geht erhobenen Hauptes davon. Und die Begründung zieht mir die Schuhe aus. Sie haben ihm, der Herr Ecclestone hat nicht gewusst, dass der Grybowski eine Amtsperson ist, deshalb ist das keine Bestechung einer Amtsperson. Also weil er es nicht gewusst hat, ist es keine Straftat. Ich empfehle, wenn du dem nächsten Auto klaust, sag, du hättest nicht gewusst, dass das nicht dein Auto ist, dann kommst du auch davon. Wenn du eine Bombe legst und kannst versichern, du hättest nicht gewusst, dass das Ding explodiert, nach der Logik kommst du auch davon. Ich bin ja dafür, dass subjektive Umstände auch mit berücksichtigt werden. Aber zu glauben, dass der Herr Ecclestone, einer der gewieftesten Leute, die auf der Welt leben, das nicht wusste, da musste schon die Unterhose mit der Beißzange anziehen. Und was mich nun wirklich provoziert, wenn ich mir einen Arbeitnehmer vorstelle, nicht nur vorstelle, den gibt's, der einen Joghurtbecher ausgedrungen hat, schon hinterm Verfallsdatum, der verliert Kündigung. Oder eine Frau, die einen Bon, einen Pfandbon, ich weiß nicht, 50 Cent oder ein Dollar oder ein Euro, wenn die den wegsteckt, Kündigung. Was muss eigentlich in der Seele von solchen Richtern vorgehen, die kein Gefühl dafür haben, dass es eine Beleidigung des Gerechtigkeitsgefühls ist? Und dann wird noch der Ecclestone mit allen guten Wünschen auf die Reise geschickt. Der Richter sagt noch wohlwollend, ich werde sie ja jetzt am Fernsehen sehen, da kann ich sagen, an allen Rennstrecken dieser Erde werde ich ihn sehen, obwohl der Staatsanwalt vorher gesagt hat, es wäre doch dem alten Mann auch schwer zumutbar, wöchentlich mit seinem Privatjet nach München zu kommen. Das alles musste der mal wieder, da brauchst du kein Studium von Recht, da genügt, ich sage das, angeborene Gerechtigkeitsgefühl, um beleidigt zu sein. Und der Rechtsstaat ist auf Vertrauen angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir zu den Richtern Vertrauen haben, dass wir wissen, dass die Rechtsanwälte anständige Leute sind. Sonst klappt das Ganze nicht mehr.
Können wir das mit einem Satz abschließen? Ganz kurz, warum hat er 100 Millionen zahlen müssen?
Ja, weil nochmal das Gericht gesagt, wir können dir nicht nachweisen, dass du es gewusst hast und so. Ich meine, mich stört überhaupt, dass du mit Geld sozusagen die Gerechtigkeit bezahlen kannst. Ich habe immer das Bild vor Augen, wo die Justitia mit verbundenen Augen die Waage in der Hand hat, in der einen, das Schwert in der anderen. Ich meine, die müssen ja der Waage aus der Hand nehmen und die ausgestreckte Hand, um Geld zu empfangen. Das ist Ablasshandel. Wegen Ablasshandel hat die Reformation begonnen. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das war der Anlass für die Reformation. Wir brauchen mal eine Reformation im Rechtswege. Mit Geld lässt sich die Gerechtigkeit nicht bezahlen.
Wir reden noch gleich weiter über Ihr Buch. Wir haben noch eine Stunde SWR1 Leute mit Norbert Blüm, aber wir reden noch über ein anderes Buch, in dem Sie vorkommen.
Ja, oh Gott.
Wir müssen auch noch über das Vermächtnis reden, ein anderes Buch, in dem Sie auch vorkommen, die Tonbandprotokolle, die Heribert Schwan, der Journalist, über viele Jahre mit Altkanzler Helmut Kohl aufgenommen hat. Darin bezeichnet Kohl Sie als hinterfotzig und als Verräter. Trifft Sie das?
Ja, schön ist es nicht, aber ich habe alles dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Ich habe Helmut Kohl nicht recht gegeben in Sachen Parteispende. Das ist mir schwergefallen. Ich habe dem Recht den Vorzug vor der Freundschaft gegeben. Das macht man ja nicht so leicht, fertig. Aber eine der größten Errungenschaften ist die Gleichheit vor dem Gesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Kanzler wie Putzfrau. Und deshalb gilt das Parteiengesetz auch für Bundeskanzler. Da kann ich aus Freundschaft nicht ihm recht geben. Aber ich habe eigentlich nicht vor, diese Diskussion auf der Schwanschen Ebene zu führen. Ich bleibe dabei, Helmut Kohl ist ein Großer, hat große historische Verdienste. Deutsche Einheit hat Helmut Kohl eine historische Leistung vollbracht, aber das erlaubt nicht, dass er sich nicht um das Recht kümmert. Es tut mir leid. Ich finde auch, dass Schwan das so ausnutzt, entspricht nicht meinem Gefühl für Achtung. Also ich würde auch kein Interview mit Menschen machen, die in außergewöhnlichen Zuständen sind, verbittert und
Aber das war vor seinem Unfall, bevor er so krank wurde. Und es ging über Jahre. Und er hat sich ausdrücklich mit ihm in den Keller zurückgezogen und gesagt, das muss aber hier noch rein. Und gegen Frau Merkel müssen wir, die kann ja nicht mal mit Messer und Gabel essen, muss das auch reingeschrieben werden.
Sehen Sie, ich komme meinen besten Vorsätzen, werde ich jetzt untreu. Das ist nicht mein Niveau, das, diese Debatte. Ich boxe in einer anderen Gewichtsklasse. Ich möchte nicht endlos... Ich sage, ich habe nichts von dem, was ich gemacht habe, zu korrigieren. Ich habe manches zu korrigieren im Leben. Ich bin nicht Fehler. Aber in dem Fall würde ich das zwar schweren Herzens nicht leichtfertig heute wieder so machen. Parteispenden, die Spender, die Namen müssen genannt werden. Das ist Recht. Und dem unterliegt auch ein Bundeskanzler. Ich stelle mir auch so vor, als Arbeitsminister ging ich auf den Bau und würde zum Bauarbeiter sagen, hör mal, du darfst hier nicht schwarz arbeiten, du musst deine Beiträge bezahlen. Da sagt er zu mir, geh mal zu deinem Chef und dann kommst du wieder. Insofern geht es nicht um, es geht um Achtung vor dem Gesetz, um das Thema eigentlich, über das wir die ganze Zeit reden.
Aber jetzt geht es ja auch um die Ausdrucksweise, wie Herr Kohl mit anderen Leuten umgegangen ist. Ist das üblich oder ist das ein Einzelfall?
Nein, das ist nicht üblich. Und ich finde es, Sie sehen, ich bin in Versuchung, große Diskussionen zu beginnen, die ich nicht beginnen will. Ich habe dazu alles gesagt, warum soll ich mich da in dieses Schlamassel begeben? Mein Gott, ich gebe zu, es ist mir unlieb, in diesem Gemenge darum zu wirken. Ich habe nichts zu korrigieren, es tut mir leid, dass die Freundschaft zerbrochen ist, aber... Es gab für mich keine Alternative. Das mögen andere bezeichnen, wie sie wollen. So ist es. Recht muss Recht bleiben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Norbert Blüm ist unser Gast, der sich gegen die Willkür an deutschen Gerichten wendet. Zum Beispiel Richter werden viel zu wenig zur Rechenschaft gezogen für Fehler, die sie machen. Sie hätten gerne sowas wie einen Rechts-TÜV, habe ich Ihrem Buch entnommen. Wie soll das denn funktionieren? Nein,
also ich bin erstmal dafür, dass Richter unabhängig bleiben. Ich bin nicht dafür, dass Richter, wenn sie unangenehme Urteile fällen, denen gekündigt wird. Aber dass sie über alle Fehler erhaben sind. Also das kommt ja fast dem lieben Gott gleich. Ein schleswig-holsteinischer Richter hat gesagt, eher wird ein Mensch von einem Blitz erschlagen, als dass ein Richter abgesetzt wird. Und jeder Beruf muss sich rechtfertigen. Und die erste Rechtfertigung ist, dass er sich der öffentlichen Diskussion stellt und nicht als Majestätsbeleidigung behandelt. Und dass eine Kritik nicht sofort angedroht wird, Rechtsbeugung oder Gott weiß was. Und dass sie nicht so überempfindlich sind. Ein junger Rechtsanwalt, der wollte einen Antrag auf Befangenheit eines Richters stellen. Da hat ein älterer Kollege zu ihm gesagt, hör mal, lass das mal sein, sonst bekommst du hier in dem Gerichtsbezirk kein Bein mehr auf den Boden. Da fängt's an, wenn die Einschüchterung so weit geht, dass die Richter auf einem anderen Stern leben. Und es muss ja auch möglich sein, ein Chefarzt, der falsch operiert, der wird das zweite Mal nochmal operieren dürfen. Und ich finde, es geht jetzt nicht darum, dass Richter sozusagen neues Kündigungsrecht, aber für außergewöhnliche Fälle muss auch es möglich sein, dass ein Richter sein Amt verliert.
Aber jeder Richter muss doch sein Urteil überprüfen lassen. Es gibt ja dann immer noch die nächste Instanz.
Ja, da wollen wir mal die nächste Instanz uns ansehen. Die überprüft ja nicht den Sachverhalt, sondern nur, ob formal alles richtig ist. Die macht keine Tatsachenerhebung mehr. Also wenn Tatsachen in der ersten Instanz falsch festgestellt wurden, revidiert jedenfalls im Normalfall kein Revisionsgericht mehr. Das Erste ist, es wird, ob da formale Fehler sind. Aber wenn das dann zurückverwiesen wird, an wen wird es denn zurückverwiesen? Im Grunde an dieselbe Werkstatt, die den Fehler gemacht hat. Deshalb haben wir auch schon, ich habe da so einen Fall, wo ein Richter sagt, gehen Sie doch in die Revision, es kommt doch wieder zu uns. Da ist schon viel Überheblichkeit im Spiel.
Oder wenn mein Radio kaputt ist und ich habe noch eine Garantie, geht es auch wieder an die Firma, die den Fehler gemacht hat. Aber ich kriege es trotzdem heile wieder.
Ja, nur will ich einen kleinen Unterschied machen zwischen einem kaputten Radio und einem Mensch, der um sein
ich
Recht
kämpft. Ich wollte nur sagen, es kann auch jemand reparieren, der schon mal einen Fehler gemacht
hat. Ja, aber ich würde in dem Fall sagen, vielleicht nicht der, der den Fehler... Bei Gericht, bei Menschen wäre ich ein bisschen vorsichtiger wie beim Radio. Da geht es um Schicksal. Klar. Und da würde ich auch nicht denselben wieder ans Werk lassen. Und auch Gutachter, die revidieren selten ihr Gutachten nach 10 Jahren. Da muss ein anderer her, wenn das wieder überprüft wird. Also ein paar Mechanismen müssen anders gesteuert werden, um die Versuchung, ich nenne es mal Versuchung, zu widerstehen, dass kein Mensch gern Fehler zugibt. Und ich kenne auch wenig Fälle, wo ein Richter Fehler zugibt. Ja, es gibt ja auch eine Untersuchung bei Strafrechtern, ob die sich mit Urteilen quälen und Gewissensbissen haben. So gut wie nicht. Und das macht mir schon Gänsehaut. Denn keine Gewissensbisse haben.
Man kann jetzt vielen Richtern noch nicht unterstellen, dass sie keine Gewissensbisse
haben. Da gibt es eine Untersuchung, ob die nach der Urteilssprechung, in wie vielen Fällen sie sich mit der Frage quälen, ob das Urteil gerecht wäre. Ja, ein bisschen mehr Ängstlichkeit gegenüber dem eigenen Tun. Es handelt sich nicht um einen kaputten Radio.
Ist schon klar.
Es handelt sich um Menschen, deren Schicksal vielleicht für ewig verändert wird. Nehmen Sie die Justizfehlurteile. Das sind Menschen für den Rest ihres Lebens, selbst wenn sie anschließend in die Freiheit kommen, stigmatisiert haben, Freunde und alles verloren. Fangen nicht bei Null an, unter Null. Damit wir mal wissen, um was es geht. Es geht nicht um tote Güte, um lebendige Menschen, die nur ein Leben haben.
Zu den konkreten Fällen, die Sie in Ihrem Buch ansprechen, mit deren Ausgang und Urteil Sie nicht so ganz einverstanden sind, auch nicht als einziger, gehört auch der Fall Uli Hoeneß. Viele Leute haben gesagt, da hat jetzt die Gerichtsbarkeit mal gezeigt, die verurteilen große Prominente genauso wie den kleinen Mann. Auf der anderen Seite, ist dieses Verfahren überhaupt zu einem richtigen Abschluss gekommen? Sprich, ist da überhaupt das aufgeklärt worden, was hätte aufgeklärt werden müssen?
Also nächstes Mal muss ich meinen Respekt sagen, dass der Hoeneß das Urteil angenommen hat und nicht in Revision gegangen ist. Also Respekt, dass er sich dazu bekennt, Mist gebaut zu haben. Aber ich muss auch mal erstaunt sein, wie da verhandelt wurde. Ich meine, auf die 27 Millionen sind die ja gekommen in Form einer Versteigerung. Wie einer Versteigerung. Der Hoeneß hat erst mal 3 Millionen genannt, dann waren es, glaube ich, 18. Dann sind sie bei, 27 angekommen. Da hat der Richter gesagt, habt ihr noch was vergessen, legen wir noch 1 Million drauf. Ich meine, Rechtsfindung stelle ich mir, ehrlich gesagt, ein bisschen anders vor als so eine Art Bazar. Und es ist dann relativ schnell gegangen, muss ich sagen. Die Akten, das waren ja nicht wenige, die sind wenige Tage vorher angeliefert worden. Es ging ruckzuck. Aber wie auch immer, ich will aber ausdrücklich sagen, dass ich es gut finde, dass der Hoeneß nicht darum gefackelt hat, sondern gesagt, ich gehe ins Gefängnis.
Vielleicht hat ihm die Sache auch leichter gemacht, dass es vielleicht hätte teurer werden können.
Das kann sein. Ich habe ja gesagt, dass ich diese Art von Versteigerung... Ich meine, wenn ein kleiner... Mann, klar, das ist ja eine Figur sprachlich. Der soll ja nicht, da ist auch vielleicht was Abwertendes. Also wenn ein anderer Mensch, nicht Hoeneß, vor Gericht eine Falschangabe macht, da hat er für den weiteren Prozessverlauf schlechte Karten. Ja. Das geht nicht so, ich habe mal 3 genannt, aber ich habe mich getäuscht, sind vielleicht doch 27. Wenn das bei einem Normalsterblichen so zugeht, der hat ganz schnell verloren. So ist es bei Familiengericht, da kannst du lügen, dass die Balken sich biegen. Aber wehe, der Unterhaltsfordernde macht eine Falschaussage. Das sind nämlich meistens Frauen. Da verweckt er seinen Unterhalt, der das Geld gibt. Der kann lügen, dass die kräht keinen Hahn danach. Und das macht mich schon stutzig.
Wieder kräht keinen Hahn danach. Wenn einer, der Unterhalt zahlen muss, falsche Angaben zu seinem Vermögen und Einkommen macht, dann wird das,
gehen
Sie immer in die Hammelbeine.
Ach, so schnell ist das mit den Hammelbeinen nicht. Ich kenne beispielsweise einen Fall, eidesstattliche Erklärung der einen Seite, eidesstattliche Erklärung der anderen Seite. Und da steht Gegensätzliches drin. Nach den Gesetzen der Logis muss eine Seite den Meineid gesprochen. Der Richter oder die Richterin interessiert es gar nicht. Die geht zur nächsten, kann nicht geklärt werden, geht zur nächsten Frage weiter. Die Verachtung der Wahrheit, damit beginnt die Ungerechtigkeit.
Wir haben nicht mehr so arg viel Zeit, aber ich möchte doch eins noch ansprechen, weil ich glaube, Sie haben noch nie ein längeres Interview gegeben, ohne irgendeinen Satz über die Rente zu sagen. Ne?
Das
wird Ihnen heute auch noch passieren.
Ja, gut.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Norbert, die Rente ist sicher. Blüm ist heute unser Gast in SWR 1. Leute, Sie haben natürlich völlig recht, die Rente ist sicher. Jeder kriegt eine, wenn er mit einer gesetzlichen Rentenversicherung ist. Aber genauso sicher ist, dass einem das heute nicht mehr reicht. Und deswegen gibt es viele Rentner heute, die Ihnen diesen Satz übel nehmen. Können Sie die verstehen?
Ich kenne kein besseres System als unsere Rentenversicherung. Jedenfalls die Alternative, die mir entgegengestellt wurde, mit der ich lächerlich gemacht wurde, die Kapitaldeckung, die hat weltweit bewiesen, dass sie ihre Versprechungen nicht halten kann. Die Rente, immer wie hoch die Rente ist, das hängt nicht vom System ab, das hängt davon ab, wie viele Beiträge ich bereit bin zu zahlen. Wenn man natürlich von Staats wegen 4% umleitet in die Renten, in die Riester-Rente, für die privaten Versicherungen, dann fehlt dieses Geld in der Rentenversicherung. Wenn Sie in Ihren Benzintank vom Auto nicht genug Benzin geben, fängt der Motor an zu stottern, hat aber mit dem Motor gar nichts zu tun. Ich verteidige dieses System und ich bin auch deshalb dem Spott ausgesetzt worden, weil Bild-Zeitung und Versicherungskonzerne gemeinsam Lobbyismus betrieben haben. Es ging um Geld, es ging darum, um das große Geschäft von Allianz und Konsorten. Und wenn das Geschäft boomen soll, dann muss man die Rentenversicherung madig machen, um den Weg freizuschlagen für die Riester-Rente. So war das.
Ich verstehe ja, was Sie meinen, aber wenn ich nicht selbst mit Vorsorge, reicht mir die Rente hinten und vorne nicht. Und das liegt nicht an 4%, die irgendwohin abgezwackt werden.
Wenn Sie die 4% in die Rentenkasse und auch die staatlichen Zuschüsse, die wir zur Förderung dieser Riester-Rente für die Privatversicherung investieren, wenn Sie das in die Rentenkasse geben, hätten Sie das alte Rentenniveau halten können. Jetzt kommt das Rentenniveau durch die neue Gesetzgebung, kommt immer mehr in die Nähe der Sozialhilfe, Hartz IV. Und wenn sie da mal ist, dann hat die Rentenversicherung sich überlebt, dann bist du ja... Da hast du genauso viel im Alter, wenn du gearbeitet hast und Beitrag gezahlt als nicht. Und deshalb ist das ein Angriff auf unser bewährtes Rentensystem, das im Übrigen mehr wie 100 Jahre bestanden ist. Es hat alle Kriege überlebt. Das kann man von der Privatversicherung nicht sagen.
Ein letzter Satz trotzdem dazu, wenn drei Arbeiter einen Rentner finanzieren müssen, funktioniert es. Aber wenn in Zukunft ein Arbeiter drei Rentner finanzieren soll, wegen der Alterspyramide, geht es nicht.
Ja, da kann ich Ihnen leider nicht recht geben, denn es kommt nicht so sehr an, wie viele Kinder geboren werden, sondern wie viel Arbeit haben und wie ergiebig diese Arbeit ist. 1900 hat ein Bauer drei Nichtlandwirte ernährt. Heute ernährt er über 80. Nach Ihrer Theorie müssten wir jetzt alle verhungert sein. Betrachten Sie mich, wir sind es nicht, weil die Arbeit ergiebig ist. Also ist das Geheimnis der ganzen Sozialpolitik, dass die Wirtschaft ergiebig ist und dass Arbeit sich lohnt, dass die Arbeitnehmer nicht um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden und dass alle Arbeit haben. Es kommt weniger auf die, wenn es die Kopfzahl wäre, wie Sie gerade so überzeugt sagen, dann müssen die ja im Amazonas eine hervorragende Altersversicherung haben. Die haben nämlich sehr viele Kinder. In Indien müsste ja eine hervorragende Altersversicherung haben, haben nämlich viele Kinder. Aber die haben nicht genügend Arbeit, also ist das Geheimnis Arbeit.
Vielleicht gehört doch beides zusammen, nur leider reicht uns die Zeit nicht, das bis ins Detail auszudiskutieren.
Ja, schade.
Ja, ich hätte mich auch gerne noch 2 Stunden weiter mit Ihnen unterhalten, aber wir werden sicherlich nicht das letzte Mal zusammengesessen sein.
Ja, lass noch einen Satz.
Ein Satz.
Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass auch die Richter und Rechtsanwälte mitmachen. Ich meine, auf deren, und es gibt ja auch viel Vernunft, die müssen auch einsehen, dass es so nicht bleiben kann. Also mein Appell auch an Richter und Rechtsanwälte, nicht im eigenen Saft zu schmoren, sondern mitmachen an der Veränderung.
Auch die Richter sollen ihr Buch Einspruch lesen und mal drüber nachdenken, was sie da drin geschrieben haben.
Anwälte auch. Vergessen Sie Anwälte nicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Eins gehört.